Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Ja! Nemitz! Ja! Ja! Yes! 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 Yes!
Thorsten?
Yes!
Thorsten?
Yes!
Thorsten? Thorsten?
Nemitz!
Thorsten?
Oh!
Thorsten? Bist du noch da? Was war das denn bitte?
Naja, ich war ja im Heimbereich und konnte nicht jubeln. Das musste halt jetzt raus.
Ja, das ist schön, dass du alles mal rauslassen konntest. Wenn du soweit bist, könntest du das Jingle abfahren.
Klick.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser, ist es die Ausgabe mit der weitesten Distanz? Müssen wir sehen. Mit mir auf jeden Fall bei dieser Ausgabe von Gebrabbel Rot-Weiß ist.
Dabei natürlich der Andi. Auch ich begrüße euch alle zu eurem Lieblings-True-Crime-Podcast aus dem Rheinland, um es mit einer mir sehr am Herzen liegenden Band zu sagen: Holy shit, was ein Ritt! Also, das war ja wirklich ein spektakulärer Abend, mal wieder, wenn die Fortuna spielt. Und ja, sind wir so weit auseinander? Wie, also, wir
Ich
saßen das letzte
glaube.
Mal, warst du in Holland und ich bei mir hier, ohne jetzt zu genau zu verorten, wo das ist. Ihr wisst alle, ich wohne am Land.
Ja, aber du wohnst ja
Ich
fast
wohne
in
ja
Holland.
fast in Holland, genau. Und jetzt bist du fast in Polen.
Ja, oder in Sachsen-Anhalt.
Ja, du bist in Magdeburg, ich bin hier bei mir zu Hause. Ich würde behaupten, diese 400 und irgendwas Kilometer ist wahrscheinlich die weiteste Strecke, die wir dazwischen haben. Aber für euch, liebe HörerInnen, ist uns natürlich nichts zu schwer, weswegen wir hier am heutigen Dienstagabend nach dem Fortuna-Spiel in Magdeburg sitzen und für euch die neue Folge Gebrabbel Rot-Weiß aufnehmen.
Ich glaube, es sind circa 2 Stunden jetzt nach Abpfiff. Ich bin zurück und wohlbehalten im Hotelzimmer und bin bereit, meine Euphorie aus diesem Spiel mit euch zu teilen. Ist das nicht toll?
Ich freue mich sehr. Ich habe sogar mir ein Bier aufgemacht und alle Menschen, die mich privat kennen, wissen, dass ich sehr, sehr selten alleine trinke, um zu sagen, eigentlich gar nicht. Aber ich hatte so Bock auf ein Bier nach diesem Spiel und habe gedacht, nee, das ist genau das Richtige. Es gibt
Zum Runterkommen.
ein leckeres Pilzchen, um ein bisschen hier runterzukommen.
Wenn
Ja.
es schon
Aber ich hatte
keine Zigarette
heute,
danach gab.
nee, ich hatte heute Mittag tatsächlich auch schon Bier. Ich war heute Mittag mit
Alter,
einem
was ist los?
Mit einem Arbeitskollegen in der Mittagspause am Karlplatz und da haben wir ein Philly Cheesesteak Sandwich gegessen, hervorragend übrigens. Und dann sind wir danach noch zu dem Schuhmacher stand und haben ein kleines Bier getrunken, ganz verrückt.
Ja, wirklich verrückt. Ja, hier
Ja.
hätte ich auch eine Menge Glühweinangebot. Der Weihnachtsmarkt ist in Magdeburg durchaus präsent und da ich hier mitten in der Innenstadt weile und auch nächtigen werde, ist es sozusagen wirklich nur
Katzenwurf.
ein Katzenwurf, ein Spucker entfernt sozusagen. Aber weil ich ja auch gar nicht mehr dieser Mann, was schwören wir hier dem Alkohol ab, ne? Auch nicht mehr so der
Ja, es
große Biertrinker bin, trinke ich hier eine Coke Zero, was sich natürlich aufgrund der Kohlensäure negativ auf diesen Podcast auswirken wird.
gibt natürlich noch andere koffeinhaltige Erfrischungsgetränke, wie zum Beispiel Afri-Cola und
Wir
Sinalco
sind ja nicht
und
öffentlich-rechtlich. Wir
River-Cola.
können hier Werbung machen, wie wir wollen.
Ja, apropos, warum sind wir eigentlich immer noch werbefrei, Thorsten? Was läuft da eigentlich falsch?
Ja, das Monetarisierung, das kommt bald. Das kommt
Ja,
jetzt.
okay, na gut,
Ja,
dann machen wir
also
das.
genau, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Cola Zero.
Lecker, die könnte ich immer trinken.
Genau. Ja, wie machen wir es? Ich denke, wir spannen die Leute nicht so sehr auf die Folter, gehen mehr oder weniger schon direkt in das Auswärtsspiel rein. Wir haben auch noch ein anderes Thema auf der Agenda, aber das ist das Downer-Thema und wir wollen doch vielleicht erstmal die gute Stimmung hier so ein bisschen halten. Ihr habt es also gerade schon gehört, heute sind wir nur zu 50% im Stadion gewesen, in meiner Person. Heute früh mit dem durchgehenden IC nach Magdeburg gefahren. Ein IC, und also vielleicht kennst du das, ich kenne es nicht, mit doppelstöckigen Wagen.
Nee, das kenne ich nur von so Regionalexpressen oder sowas.
Regionalexpress,
Oder
ne?
der RRX fährt gerne doppelstöckig.
Genau, und der Intercity, also nicht der Intercity Express, der tut das auch. Und da gab es nämlich eine direkte Verbindung von Düsseldorf nach Magdeburg, was sehr nett ist. Morgen gibt es keine, deshalb morgen wird wieder klassisch ICE gefahren mit Umsteigen. Aber ja, diese Verbindung fand statt in einem zweistöckigen Zug. Also sowohl die
Hast du oben
zweite,
oder unten gesessen?
ich habe unten gesessen, was ein
Oh,
bisschen
lame. Die
komisch
coolen
ist.
Leute, gehen immer nach oben, Thorsten.
Ja,
Weißt du,
da waren
kennst du das nicht
nicht
mehr von
zwei.
früher mit dem Reisebus oder so? Wenn wir mit dem
Ja.
Orchester weggefahren sind, waren die coolen Leute mal oben.
Wo ist denn die hintere Reihe von so einem Waggon? Sag mir das mal. Nicht oben oder
Ja, okay,
unten.
das.
Wo ist hinten? Eigentlich in der Mitte. Und
Okay.
ich habe in der Mitte gesessen. Also so gesehen, cool people in the middle. Ja, das könnte man vielleicht sagen. Na, jedenfalls zweistöckige Waggons, aber dafür innen schlecht. Also vor allem eine dezente Unterversorgung an Steckdosen. Nicht, dass ich eine gebraucht hätte, aber ist mir sofort aufgefallen. Tja.
Ja, die ICs sind ja auch tatsächlich, zumindest der, mit dem ich zuletzt gefahren bin, nach Hamburg von uns aus, der war auch etwas in die Jahre gekommen. Also die haben dann auch nicht mehr so ganz super gepolsterte Sitze und da wurde es dann auch irgendwann ein bisschen unbequem zu sitzen. Aber
Ja, es ist.
was nimmt man nicht alles auf sich für die Fortuna? Unser Gaststar, nee, war gar nicht Gaststar, unser Mitfahrer nach Fürth zum Beispiel, der Daniel
War auch da, ja.
R. Daniel R. war auch da, der ist mit irgendeinem Neunsitzerbus dahin gedüst.
Ja,
Also.
und hatte einen Platz direkt hinterm Zaun, hinter einer Fahne. Er schrob mir nämlich über Instagram und da gratulierte ich ihm zur tollen Sicht.
Ja, aber er hat ein paar Aufkleber von uns geklebt. Das fand ich ganz nett.
Ja, ich habe mich nicht getraut, Aufkleber mit ins Stadion zu nehmen. Also,
Ja, kann ich
sonst.
verstehen. In Nürnberg habe ich ein paar gelassen.
Ja,
In
ja.
Nürnberg kleben jetzt ein paar. Aber das ist auch weniger
Wir
gefährlich.
können unsere Verbrechen hier nicht öffentlich. Ist noch nicht verjährt, Andi.
Ah, stimmt.
Du hast
Es ist eine Woche her, das weiß
Vandalismus.
keiner mehr.
Genau, Vandalismus ist das. Also, das ist gefährlich.
Hat mir unsere Tochter gestern auch erklärt. Papa, wenn du immer die Aufkleber auf die Laternen klebst, das ist ja Sachbeschädigung.
So. Gutes Kind.
Okay, Kind enterbt.
Naja, was gibt's da schon zu holen?
Ja, ein paar Fortuna-Trikots und einen alten
Richtig.
Laptop.
Ja, die
Ja.
werden mal was wert. Die werden mal was wert. Welches ist
Eines
dein
Tages.
wertvollstes Fortuna-Trikot? Was würdest du sagen?
Also ich besitze ja ein Matchworn-Trikot von Rudi Cedi aus der 2008-2009-Saison, wenn ich nicht ganz falsch liege.
2,8,
Aber
2,9.
ich meine ja Regionalliga Nordwest oder was ist das?
Ich glaube, das war vor dem Jahr 2000. Das müsste 99, 2000 gewesen sein.
Das ist auch möglich.
Oder
Ja, ich.
2000, 2001.
Es ist schon spät, wir haben 22 Uhr. Also,
Ah
ich
ja,
bin
komm,
jetzt
wir haben
echt
schon zu ganz
eingeschlafen in
anderen
dieser
Zeiten,
Zeitung.
wir haben
Das
schon zu
stimmt.
ganz anderen Zeiten
Ja, aber
Podcasts
da bin ich auch
aufgenommen.
eingeschlafen.
Ja.
Nein, und ich besitze noch tatsächlich ein Arak-Trikot. Irgendwann aus den frühen 70ern, was mir mein Posaunenlehrer mal geschenkt hat.
Oh.
Und das ist tatsächlich
Wop,
leider nicht mehr in so einem richtig super guten Zustand. Da sind schon so ein paar kleine Löchlein und sowas drin.
aber
Aber
ist
ich
es
sag,
original aus der Zeit?
es ist original aus der
Ja,
Zeit. Es
dann muss
ist.
es Matchworn sein. Damals gab es doch keinen Merchandise und konnte doch kein Trikot in den 70ern kaufen.
Ja, es ist halt redder. Also, mein Posaunenlehrer hat bei den alten Herren von Fortuna gekickt.
Ah,
So, es kann
okay.
also sein, dass es irgendwie aus dem Kontext heraus ist.
Matchworn von ihm, ja.
Ja, der
Schade.
Matchworn von irgendjemandem, den man nicht kennt, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall mit einer aufgestickten Nummer. Es ist die Nummer 7. Ich kann ja mal auf unserem Insta-Account, ich schicke dir mal ein Foto davon, haue ich mal auf unserem Insta-Account eins davon raus.
Make it so.
Dann können unsere Fans das sich anschauen. Da habe ich tatsächlich schon dreistellige Beträge für geboten bekommen. Und die waren jetzt nicht im untersten dreistelligen Bereich, dass mir Trikotsammler das gerne abkaufen wollten.
Na,
Aber
schau
das
an.
tue ich selbstverständlich nicht. Das würde ich sagen, sind so die beiden Schätzchen und natürlich das grüne Jaconan-Trikot mit dem rosa Flock.
Der
Das ist
König der Hässlichkeit, ja.
genau, ja.
Wie hat uns der Stream of Consciousness jetzt zu diesem Thema geführt? Sag mir das.
Das teuerste Trikot.
Also,
Achso,
liebe
ja,
Freunde, wir sind
Vandalismus.
hier in
Nee, genau. Wir
Magdeburg.
kamen
Achso.
über meinen Vandalismus und dass bei
Ah,
mir
das
nicht viel zu
Erbe.
holen sei,
Das
außer ein
Erbe.
paar Fortuna-Trikots und genau, das Erbe.
Das
Mein
Erbe des Meisterdiebes, ja.
karges Erbe. Ja.
Kommen wir zurück.
Zu deiner Anreise. Meine Anreise zum Spiel kann ich auch kurz erzählen. Ich bin aus der Küche ins Wohnzimmer gegangen und habe mich auf die Couch gelegt.
Ja, sehr schön. Meine war ungleich umfangreicher, weil die Deutsche Bahn natürlich auch verspätet war. Das war alles noch im Rahmen, eine halbe Stunde später. Naja, hatte ich ja eingeplant, es war genug Puffer da. Und das Hotel liegt hier auch in Bahnhofsnähe, sodass der eigentliche Weg zum Check-in und so weiter, das war alles kein Problem. Und ein bisschen ausruhen konnte ich mich sozusagen auch. Meine Lieblingssendung Bares Ferraris gucken. Es war also ein perfekter Nachmittag bereits.
Hat jemand die Händlerkarte bekommen? Das ist ja, die wichtigste Frage.
Natürlich, ja komm, kriegst du die Händlerkarte.
Ja, ne. Ich starte bei 60 Euro.
Ne, 80, lieber Lein. Immer 80 Euro. Ja, und so, dass ich dann auch relativ zeitig zum Stadion los wollte. Man kann hier vom Bahnhof mit der Straßenbahn zur MCC Arena. Was ist MCC für ein Unternehmen? Wenn wir heute schon so viel Gratis-Werbung machen.
Ich tippe das gerade mal hier in meinen Rechner ein.
Ja, genau. Tipp mal, während ich erzähle. Ich wusste also, ich muss zum Hauptbahnhof Nord, aber die Haltestelle war im Umbau, sodass ich dann tatsächlich sapperlot eine Haltestelle weiterlaufen musste.
Das ist die MDCC Arena, lieber Thorsten.
Naja, whatever, ne? Also ich werde mir jetzt nicht Sponsorennamen genau merken. Da habe ich wirklich keinen Vertrag mit. Auf jeden Fall anyway, sodass ich noch ein bisschen laufen musste, um die Bahn dann zu kriegen. Die war dann auch schon ordentlich gefüllt, so rund knapp 2 Stunden vor Spielbeginn. 4 Uhr nachmittags, was ja jetzt auch nicht für jede Person so ohne weiteres machbar ist, aber das hielt die Leute nicht ab. Insgesamt heute nicht ausverkauft, 20.000 Leute waren da. Ich war ja, letzte Saison war ich ja zum Saisonauftakt am ersten Spieltag da, da schien mir das Stadion auf jeden Fall voller zu sein. Aber 1.200 vertunen ja immerhin.
Also für alle, die diese wichtige Information jetzt wissen wollen, die MDCC ist die Magdeburg Citycom GmbH. Und das ist ein lokales Telefon-, Telekommunikations- und DSL-Unternehmen.
Das heißt also vermutlich, und jetzt sollten wir gut über sie sprechen, sichern sie gerade die Tatsache, also sichern sie gerade diesen Podcast. Und wenn wir jetzt hier in der Leitung lästern, denn ich bin mir sicher, dass die alten Stasi-Abhörgeräte natürlich hier im Hotelkomplex immer noch aktiv sind.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Dann wird hier ganz schnell der Saft abgedreht. Dann ist Essig mit Podcast aufnehmen.
Ja, die machen Glasfaser für Schönebeck und Telefon und Fernsehen und DSL und sowas. Ja, also diese wichtige Information.
Super.
Jetzt wissen wir es alle.
Genau. Ja, wenn dieser Podcast zustande kommt, dann wissen wir, dass sie ihre Arbeit zumindest halbwegs vernünftig machen. Das ist dann ja schon mal was. Was interessant ist mit der Straßenbahn, das ist die Linie 4 und die Linie 6, fährt man dann durch die Magdeburger Innenstadt. Das ist jetzt noch nichts Besonderes. Haltet euch fest, also, Straßenbahn.
Also haltet euch fest. Wahnsinnsgeschichte.
Ja, nein, es wird ja interessanter. Die, also die Innenstadt, die also eine große, wirklich sehr weitläufige Fußgängerzone ist. Ich war zwar bisher schon zweimal in Magdeburg, aber wirklich nur im Stadion, noch nie in der Stadt selber. Natürlich hat sie übrigens eine Shopping Mall am Hauptbahnhof, weil jede kleinere Stadt eine Shopping Mall am Hauptbahnhof haben muss. Das ist, hier ist es vergessen, irgendwie so und so Carré.
Magdeburg-Carré.
Regensburg oder sonst was. All diese Städte haben immer eine Shopping-Mall am Hauptbahnhof. Das ist hier nicht anders. Und davor ist
Ernst-Augustin-Arkaden in Hannover.
Sowas zum Beispiel. Ja. Nur die coolen Städte, so wie Hamburg oder Düsseldorf, die haben das natürlich nicht. Brauchen sie nicht. Naja, anyway, das heißt, es gibt diesen Bereich der Innenstadt, wo die Bahn durchfährt und links und rechts ist Fußgängerzone. Die ist aber so weitläufig, dass man das, also das fühlt sich jetzt nicht an wie bei uns in der Altstadt.
Das kann man kaum sehen.
Nein, das fühlt sich jetzt nicht an wie bei uns in der Altstadt, wo früher die Straßenbahn durchgefahren ist. Das ist auch schon abgegrenzt von den Gleisen her, dass die Leute da nicht drauflatschen. Aber links und rechts kannst du also die ganze Zeit, während du fährst, die Geschäfte beobachten. Und zumindest ist es sehr weihnachtlich hier geschmückt in Magdeburg. Also ist ein bisschen wenig grün, aber ich gebe zu, das sah gar nicht so schlecht aus.
Also schöner als Regensburg zum Beispiel?
Nein.
Nee?
Ja, also gerade die Regensburger Innenstadt ist ja nun, die Altstadt ist ja nun Weltkulturerbe und also, sorry, damit kannst du jetzt nun nicht mithalten, hier mit 70er-Jahre-Beton Innenstadt. Aber war halt sehr nice geschmückt. Und wie gesagt, die Tatsache, dass die Straßenbahn natürlich allein, also das ist keine normale Straße, ne? Da fährt nur die Straßenbahn, ansonsten Fußgängerzone, okay, da so durch darf, das ist ganz nett. Dauert aber vom Bahnhof ja trotzdem eine Viertelstunde oder so. Man muss einmal über die Elbe, denn die Elbe fließt durch Magdeburg. Und dann kommt man, die Haltestelle heißt Arenen, Plural.
Gleich mehrere.
Ja, denn Magdeburg ist natürlich vor allem für welche Sportart bekannt?
Eisstockschießen, Minigolf und Handball.
Ah, Handball, genau, richtig,
Thorsten,
richtig,
du Andi. Du sprichst mit einem Experten.
Richtig, Andi, Handball, schon im dritten Versuch. Naja, und die Halle der, wie heißt denn der Magdeburger Handballverein? Ich bin nicht im Handball drin. Du ja ein bisschen eher. Durch familiäre Umstände, aber
ja, ja.
Damenhandball.
Ich habe keine Ahnung offen gestanden. Ich kenne THW Kiel, aber das.
THW Magdeburg, ja.
THW Magdeburger Handballhasen sind das, glaube ich.
Auf jeden Fall sind Halle und Stadion in Spuckreichweite. Und darum haben sie praktischerweise gesagt: Ja, machen wir auch gleich eine Haltestelle, nämlich Arenen. Ja, und man muss natürlich noch so ein bisschen zum Stadion laufen. Ich hatte heute einen Platz im Heimbereich, weil die Ultras hier angekündigt hatten, und so haben sie es auch gemacht, auf die Sitzplätze zu gehen. Und ich nicht abschätzen konnte, inwiefern ich dann das Spiel von dort vernünftig gucken kann. Stichwort Fahnen im Gesicht. Es wäre wohl gegangen, weil der Auswärtsblock halt nicht zum Bersten gefüllt war, trotz 1200 mitgereisten Fortunen.
Was ich übrigens eine sehr ordentliche Anzahl finde für dienstags abends oder dienstags späten Nachmittags, diese Strecke, wenn man in 10 Tagen schon wieder dahin fährt.
Das richtig. Ist schon echt, das, hooray for us.
Hooray for hooray, us. Hooray for you.
Yes,
indeed. Wirklich, finde ich gut.
Ja, also da gibt es wirklich keinen Grund zu klagen. Ich fand den Support auch heute gut, aber das ist auswärts ja tatsächlich eigentlich häufiger der Fall. Da muss man sagen, ist der Support immer sehr gut. Es war aber insgesamt eine gute Atmosphäre, zu der sage ich heute auch noch ein bisschen was in Magdeburger Stadion. Aber ja, also man muss ein bisschen laufen. Es war hier, also hier ist schon eisig, ne? Also das hat man jetzt heute, glaube ich, in der Spielübertragung nicht gesehen. Weil,
nee, das sah eigentlich ganz kuschelig aus.
Ja, aber die Straßen hier sind schon voll mit Schnee, Eis, Matschepatsche. Also hier ist schon auch die Landschaft ist weiß, ne? Also der Winter war hier durchaus aktiv, aber es hat heute nicht geschneit und deshalb war der Rasen durch die Rasenheizung entsprechend davon nicht betroffen. War auch, glaube ich, in einem ganz ordentlichen, nicht perfekten Zustand. Aber das, also dafür, dass sie da erst Samstag ja drauf gespielt hatten, bei, ich glaube, also schlimmerer Bedingungen, Witterung, nicht Bedingungen, Witterung, war der prinzipiell ganz okay. Ja, und ich musste also in den Heimbereich, war auf der Gegengerade schon nahe des Fanblocks. Vielleicht, ich muss noch kurz ausholen. Warum war ich eigentlich auf der Gegengerade und nicht auf der Pressetribüne? Ja, Grüße an die Presseabteilung des FC Magdeburgs. Das ist Bad Karma, wenn für euch Podcast keine ausreichend journalistische, hauptberufliche journalistische Tätigkeit sind und ihr die Leute nicht akkreditiert, dann seht ihr ja, was das Schicksal dann mit euch macht. Also Grüße an die Magdeburger Pressestelle. Ich sitze hier mit einem breiten Grinsen, ihr auch.
Ja, hoffentlich holt uns das nicht als Bumerang ein. Stell dir vor, wir haben jetzt demnächst ein Heimspiel und versuchen uns bei der Fortuna zu akkreditieren und die lassen uns nicht rein.
Werden ja wohl jetzt den Teufel tun, nachdem die unsere mystischen Geheimkräfte hier kennengelernt haben. Also wer uns nicht akkreditiert.
Tino Polster, ja. Wir wissen, du hörst uns.
Tut er nicht.
Nee, aber, tut er auch nicht. Aber andere.
Ja, das stimmt. Davon abgesehen muss man natürlich sagen, Unterhaching und Illertissen haben uns akkreditiert und sind trotzdem rausgeflogen. Also ich sag mal so, ja, wir wenden unsere Kräfte nach Belieben an. Das ist ich muss übrigens noch was sagen. Es ist übrigens sehr irritierend, wie ich den Podcast hier aufnehme. Es gibt hier eine Tischecke, also das ist soweit alles ganz gut. Ich habe auch ein Foto davon gepostet. Die hat nur so einen Spiegel. Und es ist super strange. Man kann ja nicht weggucken, wenn man vor so einem Spiegel sitzt, der einem quasi komplett im Blickbereich ist. Das heißt, ich sehe die ganze Zeit mich selbst, wie ich diesen Podcast spreche.
Du kleiner Narzisst.
Nein, das ist so, als wenn du so ein Teams-Meeting oder sowas hast, jemand den Bildschirm teilt und aber eigentlich das Meeting teilt und du dich dann auch selber siehst. Das finde ich auch immer sehr irritierend. Darum, wenn ich stocke, dann liegt es einfach daran, dass ich von meinem eigenen Antlitz erschrocken bin oder so. So, Spannungsbogen zurückgespannt, Heimbereich. Und was ist das Erste, was ich wahrscheinlich gemacht habe, als ich im Heimbereich angekommen war?
Also ich weiß, was ich üblicherweise als erstes mache, wenn ich im Stadion ankomme. Aber du gehst wie ein Hund, der die Witterung aufgenommen hat und schnurstracks in Richtung der nächstbesten Wurstbude, um dir, glaube ich, eine Verköstigung dort zu kaufen. Hast du das heute auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht. Mir fällt aber gerade ein, ich war gar nicht. Oh, guck mal, ich kenne die Stadiontoiletten gar nicht. Ich war nicht auf Toilette im Stadion.
Überhaupt gar nicht.
Das heißt, aufregend, wenn wir beide, und ja, wir fahren auch in 10 Tagen wieder nach Magdeburg, weil wir bescheuert sind. Wenn wir in 10 Tagen wieder nach Magdeburg fahren, dann kannst du exklusiv die Toiletten für uns testen.
Auf jeden Fall.
Also und nein, das wird keine neue Rubrik. Da fangen wir gar nicht erst mit an.
Ja? Andis Toilettentest.
Ja. Da freue ich mich auf die Bewertung der Gästetoiletten in Kaiserslautern.
Ja, die sind sehr, sehr schön.
Oder Bochum. Ja. Mit der Wand.
Bochum ist einfach eine Wand, an die man dran strüllt. Ja, das ist wirklich.
Die Wand mit dem Abguss. Naja, aber okay, das führt jetzt schon zu weit. Ja. Und,
kommen wir zu deiner Kategorie, Thorsten.
Ja, und wir wollen jetzt auch nicht Pipi-Gaga-Niveau hier
haben. Nee, Pipi-Gaga-Humor ist gar nicht meins.
Ja, und ich wollte auch noch sagen, es gibt auch kulinarische Alternativen, aber das hätte ich mir aufschreiben müssen. Aber es gab irgendwas Kurioses.
Und natürlich, des Gastes.
Ja, und natürlich, dass sie hier alle Bulette sagen statt Frikadelle. Oh. Also Bulettenbrötchen.
So, Bulettenbrötchen, aber, Bulettenschrippe.
Ja, so, aber jetzt kommt was. Jetzt kommt eine kleine Peinlichkeit von mir. Kennt ihr das oder kennst du das, aber auch ihr, liebe ZuhörerInnen, kennt ihr das, dass es manchmal Dinge im Leben gibt, die eigentlich sehr offensichtlich klar sind, die man sein ganzes Leben hört und darüber spricht und so, aber einem erst im reifen Alter, in meinem Fall von über 40 Jahren, einem irgendwann klar wird, ach ja, darum heißt das so. Also ich habe jetzt natürlich ein konkretes Beispiel, aber
abstrakt ist, ja, ich verstehe abstrakt, was du meinst.
Dass man so ein Aha-Erlebnis hat und sagt.
Du meinst dieses I was today years old, ne?
Und dann, ja, so irgendwie sowas. Ja, ja. Mhm. Und für mich ist es tatsächlich der Begriff Bulette. Mir ist heute klar geworden, dass da Bull wie Rind vielleicht drin steckt, wegen des Fleisches.
Boah, weiß ich nicht.
Ist das zu weit gedacht?
Also, keine Ahnung. Vielleicht haben wir ja Germanistik-Wissensmenschen.
Wo haben wir die wohl? Die haben wir vom Mikro. Ja. Aber davon mal abgesehen, nein, ich werde. Aber vielleicht weiß da jemand
vielleicht
mehr.
Vielleicht weiß das jemand.
Oh ja, da freuen vielleicht wir uns auf wir ja, Zuschriften.
Per Post. Waschkörbeweise. Bitte per Post an gebrabbelrot-weiß, an Postfach 11.
An die Instagram GmbH zu Händen gebrabbelrot-weiß. Die geben das dann an die Accounts weiter. Wenn ihr das an Instagram schickt, dann geben die das, ja, also an Meta schickt, dann geben die das an Gebrabbel weiter. Das machen die auf jeden Fall.
Bin so, Thorsten, jetzt aber, komm.
Meinst du, ich bin zu langsam? Ist doch mein Problem. Andi, das ist doch mein Problem. Also erstens habe ich gute Laune und das ist ja wohl klar, warum ich die habe. Und zweitens ist das natürlich mein Problem, weil ich ja den ganzen Mumpatz hier auch noch hinterher schneiden muss.
Und ja gut, also, das stimmt.
Ich schneide mich ja ins eigene Fleisch.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir können jetzt gerne anfangen. Ich weiß nämlich sonst auch nicht, wo ich die Kapitelmarke setzen muss. Vielleicht jetzt hier. So, und als erstes, als ich im Stadion war, da aß ich die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche in Magdeburg hat sie eine kleine Vorgeschichte. In Magdeburg hatte ich letzte Saison am ersten Spieltag eines der schlimmsten Wursterlebnisse, was gar nicht die Wurst selber schuld war, sondern das Brötchen, da habe ich in Magdeburg tatsächlich eins dieser Aufbackbrötchen im Supermarkt bekommen, aber nicht aufgebacken. Also nicht die tiefgekühlten, das wäre natürlich noch schlimmer gewesen. Aber die, die es so im Brotregal gibt, ich weiß nicht, welche Menschen das essen. Aber man stelle sich das vor, also ich habe natürlich außer an diesem Tag noch nie in so ein Ding in nicht aufgebacken gebissen. Und ich kann dir sagen, das ist kein tolles Erlebnis. Die sind nicht dazu da, dass man sie isst, ohne dass sie aufgebacken sind.
Nee, verstehe ich. Ich kann dir aber sagen, was für Menschen sowas essen. Was also denn? Ja, zum Beispiel Menschen, wenn die in den Niederlanden im Urlaub sind und sich dann so Aufbackbrötchen halt holen, weil es vielleicht in der Nähe keinen echten Bäcker gibt, der sowas...
Naja, aber das, die sind ja aufgebacken. Verstehst du? Das ist,
ach so, du das meinst, ist der Unterschied. Ob es wirklich Menschen gibt, ja, die sich ein solches Brötchen bewusst und explizit roh verzehren.
Ganz genau.
Ja, nee, das glaube ich tatsächlich nicht.
Nee, ne? So, aber nee. Ich an diesem Tag gezwungenermaßen. Und das war richtig übel. Also sowas, das kannst du nicht essen, ne? Das geht nicht. So, und jetzt war natürlich die spannende Frage, damals war es im Gastbereich, heute im Heimbereich, wie würde es jetzt an der Brötchenfront aussehen? Ich mach's aber spannend. Heute baue ich die Spannungsbögen einen nach dem anderen. Zack, zack, zack. Hau ich die Spannungsbögen raus.
Der Architekt der Spannung. Heute ja, für richtig. Sie, Thorsten.
Heute für Sie am Zirkel. Auf jeden Fall, die Wurst war eigentlich ganz okay. Die kam vom Gasgrill und war auch ansprechend knackig, nicht zu zäh. Also die Wurst alleine bestimmt im Vier-Kartoffel-Bereich. Mhm. Das Brötchen, es war aufgebacken, aber es fühlte sich wie so ein tatsächlich immer noch wie ein Aufbackbrötchen an. Größer, also damals waren es auch wirklich nur diese kleinen Fürze, so, ja, dass du die Wurst quasi nur damit halten konntest. Heute war das größer, aber es war labbrig und ja, einfach kein tolles Brötchen. Also ich habe den direkten Vergleich mit Nürnberg und diese fränkischen Brötchen sind klasse. Und da waren Welten dazwischen einfach. Und noch kurioser, der Senf wurde im Eimer gereicht.
Ja, das habe ich bei dir gelesen.
Ich habe es nicht fotografiert, ne? Ich habe ja keinen dritten Arm in dem Moment, aber es gibt also ein offener Senfeimer und da ist eine Kelle drin. Das ist
mega unhygienisch, ne? Das
ist echt ekelhaft. Also wir sind ja wirklich sehr stark gegen diese Einzeltütchen, ne? Das ist einfach Verpackungsmüll, den kann man komplett sparen. Aber Senfeimer ist jetzt auch nicht geil. Also mit einer Kelle drin.
Pumpe oder Zitze.
Ja, Euter, genau. Und der Senf-Euter, aber der ist ein bisschen aus der Mode gekommen.
Ne? Ja, gibt es nicht mehr so oft, das stimmt.
Ja, leider. Früher gab es die sogar in der Arena, meine ich.
Ja, aber, richtig.
Und vor allem ist es schwierig mit so einer großen Kelle, also so richtig so einer Kelle, wo du so Teig aus der Teigschüssel mit rausholst, ja? Senf auf deine Wurst so drauf zu tröpfeln.
War das ja, sag mal, so wie so ein Teigschaber, so flexibel oder was? Oder?
Ja, genau. Es war keine Suppenkelle, sondern ja, okay, es war so eine flache. Der Senf, aha, also man nimmt ja Senf normalerweise nicht in so einer rauen Menge. Aber Senf hat dann fast eine teigartige Konsistenz, ne? Der wabbelt so runter.
Ja, das kannst du ja wirklich, das tropft ja einfach nur relativ ungezielt dann irgendwo hin.
Also wenn ihr euch das Foto anguckt und zumindest die Leute, die einen Podcatcher benutzen, der Bildschirmfotos unterstützt, die werden jetzt in diesem Moment ein Bild der Wurst sehen, dann möchte ich sagen, ich habe das ganz gut und geschickt hingekriegt, gemessen an den Umständen. Aber damit das hier jetzt auch nicht zu sehr ausartet, leider in Summe mit dem, ja, enttäuschende Brötchen und der Senfkelle muss ich es dann auf 3 Kartoffeln runterwerten. Die Wurst hätte eigentlich mehr erreicht, aber ihr wisst, eine Stadionwurst bei mir ist ein gesamtes Erlebnis. Übrigens, außerdem ist es die Wurst der englischen Woche, nicht die Wurst der Woche.
Das stimmt, aber dafür lassen wir, glaube ich, jetzt keinen neuen Jingle einsprechen.
Nein. Das machen
wir nicht. Ja, ich bin aber sehr froh, dass du das so detailliert jetzt darlegst, weil ich habe nämlich während des Spiels noch von einem Arbeitskollegen eine WhatsApp-Nachricht bekommen, wo er das Foto von von der Erstwurst und von der Zweitwurst jetzt nebeneinander stellt und sagte, die ist doch jetzt offenbar viel besser, warum denn trotzdem nur 3 Kartoffeln? Das verstehe ich nicht. Also es gibt, sag mal, sehr fleißige Hörer, die hier uns folgen und auch, sag mal, versuchen, Dinge ins Verhältnis zu setzen. Finde ich sehr gut, dafür ein Sonderlob.
Ja, also ich glaube, also danke dafür, aber ich glaube, ich habe es dann jetzt auch sehr umfangreich dargestellt.
Ja, wie ich denke, da werden jetzt alle zufrieden sein.
Wertung kommt. Ja, und dann bin ich in den Blog rein. die Situation, also ich war tatsächlich im allerletzten Block der Gegengerade, der dann im Prinzip schon an der Ecke zum Gästebereich war. Und die Situation war die, es war so eine halbe Stunde vor Anpfiff. Es war noch nicht sehr voll im Block. Es gab nur eine Reihe, in der eine Menge Leute saßen. Und rate, für welche Reihe ich die Karte hatte. Das war wirklich so.
Musst du sich okay, an allen Leuten
vorbeiquetschen. Sechs Reihen drunter, sechs Reihen drüber, kein Mensch. Nur in der einen Reihe saßen alle da. Und ich hatte auch noch einen Platz zwischen den Menschen. Also ich war auch wirklich so, nee, ich muss genau da rein. Ja, das war etwas kurios. Übrigens auch, die Person links neben mir hat während des Spiels eine FFP2-Maske getragen. Jetzt ist
daran. Vielleicht war sie Corona erkrankt und wollte nicht ihr Umfeld anstecken.
Ja, ja, und aber trotzdem ins Stadion gehen. Das finde ich nett.
Da spricht also, schon nichts gegen. Also rein formal ist das ja alles möglich.
Also prinzipiell habe ich ja gar nichts dagegen, wenn Leute FFP2-Masken tragen. Gerade in geschlossenen Räumen ist das ja je nachdem, wenn man sagt, ich möchte da vorsichtig sein oder sowas. Also, hey, finde ich absolut in Ordnung. Kann jeder handhaben, wie er möchte. Aber wir wissen doch inzwischen, dass es an der frischen Luft so, das ist doch albern. Also, Quatsch, oder? Und er wusste ja auch nicht, dass ich ein genesener Corona-Kranker bin. Ich hätte es ihm sagen können und sagen, von mir geht keine Gefahr aus.
Ich komme in Frieden.
Naja, ich fand es auf jeden Fall kurios. Er war natürlich die einzige Person. Aber er hat das auch durchgezogen, ganzes Spiel. Er war aber eben, das war ganz interessant. Ja, sein Kink, genau. Nein, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob er wirklich Magdeburg-Fan ist, weil er ähnlich wie ich, also ich habe ja heimlich natürlich die Fortuna-Fans gefilmt und aufgenommen. Aha. Könnt ihr ja auch ein bisschen sehen. Und er auch erstaunlich viel. Unter anderem hat er die Aufstellung von Fortuna auf der Videoanzeige Tage aufgenommen, was ich sehr seltsam fand. Aber im Spiel.
Seine persönliche Statistik, er hat keinen Kicker-Zugang.
Ja, kein Internet, ja. MDCC nicht geeinigt. Nee. Er war aber auf jeden Fall Magdeburg-Fan, weil er hat bei den Chancen gejubelt und gefeiert und war auch entsprechend angespannt, wenn die Fortuna mal vors Tor kam. Ja, so war das. Und das ist doch eigentlich auch ein schöner Übergang. Gehen wir doch mal ins Spiel rein. Woran hattet ihr gelegen? Müssten wir irgendwann auch mal. Oh Mann, ich würde gerne unsere Sprecherin mal platt hören. Woran hattet ihr legen?
Ja, ich werde das, also wir haben tatsächlich zurzeit ein bisschen um die Ohren hier gerade.
Nein, das können wir ja zum neuen Jahr machen.
Genau, also ich werde das, ich meine, ab der Monatsmitte gibt's hier Urlaube und sowas und dann werde ich das hier mal einsprechen lassen.
Brauchst das Tonstudio noch nicht buchen, keine Sorge.
Na gut, ich
hatte noch ein bisschen Zeit.
Dann ist ja gut. Aber woran hat es denn gelegen, Thorsten?
Ja, da gibt es tatsächlich ein bisschen aufzuarbeiten.
Ja, allerdings.
Die Fortuna hat 2-1 gewonnen in Magdeburg und zeigte in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Weniger in der ersten Halbzeit. Könnte das mit der Aufstellung zu tun haben? Man weiß es nicht. Auffälligste Änderung, und die kam tatsächlich nach unserer Nürnberg-Folge, sodass wir nicht in der Vorausschau sozusagen darauf eingehen konnten. Unser Pokaltorwart, so wie es aussieht, Karol Niemczycki, stand für Kastenmeier am Tor. Nur heute war Kastenmeier nicht krank, sondern saß auf der Bank. Dazu ist Nicolas Gavory kurzfristig wohl ausgefallen mit einem Infekt, sodass Ior wieder auf die linke Seite wechselte und Tim Oberdorf als Rechtsverteidiger in die Elf kam. Über seine Rolle wird auch heute zu reden sein. Und im Mittelfeld war es so, dass wir wieder auf, ja, ich sag mal, richtige Außenbahnen gesetzt haben mit Klaus und Czolles. Das heißt, Jastrzemski ging auf die Bank und auch Johannesson. Das heißt nämlich, Appelkamp spielte wieder im zentralen Mittelfeld mit Tanaka auf der 8 und Engelhardt, wie gewohnt, auf der 6 dahinter. Vorne natürlich unser 5-Tore-Mann.
Goal-Getter.
Goal-Getter Vincent Vermey. Das hat auch Magdeburg mitgekriegt. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie den besonders in der Mangel heute hatten, weil man natürlich im Nürnberg-Spiel gesehen hat, was passiert, wenn man das nicht tut. Und man kann es auch gleich sagen, Magdeburg hat verstanden, dass man gegen uns nicht wie Schalke in der ersten Hälfte spielen sollte oder auch eben Nürnberg über 90 Minuten. Man sollte nicht körperlos gegen uns spielen, man sollte uns nicht in Ruhe lassen beim Spielaufbau. Wenn man nämlich diese Dinge beherzigt und das einigermaßen gut macht, ja, dann kriegen wir Probleme. Das war heute zumindest anfangs der Fall. Ne? Magdeburg hat uns früh gestört und da spielte natürlich auch ein bisschen mit rein, dass Niemczycki eben kein Kastenmeier ist. Das heißt.
Lustig, das habe ich mir tatsächlich genau so notiert. Ich habe mir während des Spiels ein paar Notizen gemacht und meine erste Notiz ist: Niemczycki ist kein Kastenmeier.
Ja, und das wurde heute, denke ich, im Fußballerischen nochmal besonders evident. Das war jetzt auch schon nach dem Unterhaching-Spiel klar. Aber heute war halt die Situation dass man häufig den Torwart einbeziehen musste, um sich aus dem Pressing zu befreien. Und Niemczycki ist dann halt doch der Typ, der den Ball einfach nach vorne pölt. Was kein Desaster zwangsläufig ist, weil Vermey da immer mal wieder die Bälle auch sichert, aber immer mal wieder eben auch nicht.
Ja, und wir haben es, insgesamt haben wir es eine Zeit lang echt etwas arg übertrieben mit diesen langen Bällen. Ne? Also da ist ja auch sagen wir mal, die Ruhe insgesamt, die in dem Schitzki da leider nicht so ausstrahlt wie in Kastenmeier und halt die, ja, dieses kurze Aufbauspiel, was Kastenmeier in nahezu Perfektion beherrscht, da kam halt von dem Schitzki relativ viel lang und auch im Aufbauspiel haben wir in der ersten halben Stunde eine ganze Menge lange Bälle geschlagen, wo sich dann Vermey auch, das konnte man im Fernsehen sehr gut sehen, zwischendrin mal wirklich beschwert hat.
Oh ja, einmal habe ich das gesehen. Da ist er richtig wütend geworden. Ich glaube, zu Ioa oder Siebert? Zu einem hinten.
Ja, zu Ioa hat er richtig gemeckert. Und
das habe ich auch gesehen im Stadion.
Jetzt spielt mich doch nicht nur hoch.
Genau,
an,
ne? Mann.
Stand da alleine und konnte nichts damit anfangen. Also,
mit
ich sag
offenen
mal,
Armen. Ne? Man konnte es so richtig sehen.
Ja, genau.
Offenen
er war
Armen,
richtig,
so, Mann.
Richtig ja, unzufrieden. Ja. Und wir waren halt offensiv halt auch so langsam, fand ich. Ne? Also,
ja, mit einer Einschränkung. Einschränkung, die erste Chance hatten wir.
Das stimmt. Die erste Chance hatten wir. Die war auch ganz ordentlich, der Schuss.
Da ist es uns nämlich einmal gelungen, Magdeburg auch unter Druck zu setzen. Magdeburg, und in der zweiten Halbzeit hat das richtig gut geklappt, ist eine Mannschaft, die auch versucht, niemals hinten raus zu pölen. Aber wenn man sie geschickter unter Druck setzt, dann vertüddeln sie die Bälle. In der ersten Halbzeit waren sie da relativ pressingresistent, bis auf die 9. Minute. Da ist nämlich genau das passiert. Und wir erobern den Ball und Tanaka kann dann ja mit links so geschlänzt aufs Tor schießen. Torwart klatscht ab und Klaus hat den Nachschuss, der wird aber dann abgeblockt. Aber das war tatsächlich eine gute Torchance. Bis dahin hatte Fortuna spielerisch aber nicht viel gemacht. Also das war wirklich so ein Umschaltmoment, den wir hatten. Und ansonsten hat eher Magdeburg gespielt. Naja, ohne jetzt, dass wir krasse Torchancen da waren. Aber Magdeburg war schon gewillt, ihren üblichen Ballbesitzfußball natürlich durchzudrücken und uns schnell zu Fehlern zu zwingen, damit sie den Ball eben auch haben.
Ja, und das haben wir ihnen leider auch in dem Moment echt ein bisschen einfach gemacht. Also wir hatten viele, viele Ballverluste im Mittelfeld. Da ist mir Cholles mit defensiven Ballverlusten, die uns dann in unangenehme defensive Kontersituationen gebracht haben, ein bisschen aufgefallen. Aber wir haben halt also nicht nur, wenn wir defensiv den Ball verloren haben, sondern auch tatsächlich so unnötige Fehlpässe im Aufbauspiel gespielt. Also
ja, Cholles in der ersten Halbzeit war Cholles nicht auf dem Platz, ne? Also hat auch echt die Bälle nur verloren.
Erste halbe Stunde hat mir gar nicht gefallen, ne? Ja.
Gut, aber es passiert ja schon viel früher etwas Schlimmes, nämlich in der 15. Minute.
Genau.
Und das war ein Mittel, das hat Magdeburg sehr bewusst eingesetzt. Da ist es Barış Atik, unser aller Freund, den wir ja schon in der letzten Folge vorausschauend gelohnt haben, spielt ja auf der linken Seite als Rechtsfuß. Das heißt, man weiß, dass er sich den Ball vermutlich auf den rechten Fuß legen wird. Und trotzdem ist es ihm ja gleich beim allerersten Mal erfolgreich, aber hinterher noch mal zwei, dreimal genauso gefährlich gelungen. Mhm. Er ist jetzt nicht der Typ, der nach innen zieht und dann aus der zweiten Reihe abzieht, sondern er ist halt dann einer, der mit rechts in die Mitte flankt, was dann im Prinzip so einen langen Flankenball auf die lange Ecke bedeutet. Und in der Situation.
Das, was Gavory bei uns auch gerne macht, ne? Diese.
Ja, Moment, aber Gavory.
Ziemlich gute Halbfeldflanken.
Ja, aber das ist ja nicht. Ja, naja, es ist natürlich eine Halbfeldflanke, aber mit dem falschen Fuß geschlagen, weshalb die Flugbahn natürlich zum Tor hin, statt vom Tor weg ist.
Okay.
Und da, genau so fällt ja dann auch das Tor, denn die Flugbahn dieser Flanke führt ins Tor hinein. In der Mitte ist noch Castaños da, der irritiert Niemczycki, der natürlich in dem Moment abwarten muss, ob der Stürmer an den Ball kommt. Und dennoch muss man sagen, das ist jetzt kein Tor, bei dem man Niemczycki von aller Schuld freisprechen kann. Natürlich muss er auf dem Schirm haben, was passiert, wenn niemand an diesen Ball kommt und dann würde die Flanke ins Tor gehen. Und das passiert ihm halt. Ne? Er ist nicht darauf vorbereitet, dass keiner die Flanke erreicht und kann sie dann nicht mehr erreichen.
Ja, es sieht ein bisschen unglücklich aus.
Ja, ja, also das ist jetzt kein Jahrhundertpatzer, das ist schon anderen Torhütern passiert, aber das muss er natürlich besser lösen. Genauso wie, und das war eingangs mein Punkt zu Tim Oberdorf, das ist jetzt keine neue Spielweise von Attic. Das ist bekannt. Das heißt, ich weiß, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf der Außenlinie an mir, also als Rechtsverteidiger, an mir rechts vorbeiziehen, um auf seinem schwachen linken Fuß dann nach innen flanken zu können, sondern er wird sich den Ball auf rechts legen, um so einen Flankenball in den Rücken der Abwehr sozusagen zu schlagen. Ne?
Ja, und da war Oberdorf ein paar Mal zu weit weg.
Ja, denn jedes Mal
auf den Füßen stehen.
Ja, und jedes Mal ist es, also hat es gebrannt danach. Denn, und das ist der zweite Teil der Wahrheit, also unsere Innenverteidigung war da auch nicht so drauf vorbereitet, was mich ein bisschen wundert. Ne? Ich muss ja dann wissen, okay, diese Flanke kommt. Das heißt, ich muss doch bereit sein, auf diesen langen Ball zuzusprinten. Aber immer hatte man das Gefühl, dass die Magdeburger den Ticken schneller in dem Moment sind. Ich habe jetzt nicht die Minuten auf dem Schirm, aber es gab mindestens zweimal die Möglichkeit und eine Riesenchance auf jeden Fall, wo dann der Nachschuss noch an den Pfosten.
Ich glaube, das ist Castaños, der noch an den Außenpfosten dann das Ding ballert. Ja, ja, genau. Da hat Lichterloh gebrannt und da hätte man auch wirklich eigentlich durchaus auch 2-0 hinten liegen können. Das wäre nicht unmöglich gewesen.
Ja, da hätte man dann auch, und ich glaube, das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit deutlich mehr so gemacht, da hätte auch Klaus mehr helfen müssen. Ne? Also gerade wenn du weißt, der verkappte Spielmacher dieser Mannschaft oder einer der spielerisch wichtigsten Spieler ist nicht der einzige Spielmacher, da gibt es ja noch andere, aber vielleicht musst du ihn dann da auch wirklich doppeln. Also du musst diesen Spieler ausschalten, wenn du Magdeburg ausschalten möchtest. These dazu auch, Magdeburg wurde noch mal deutlich schlechter, als Attic in der zweiten Halbzeit vom Platz genommen wurde.
Hast du gehört, warum Titz das gemacht hat? Hast du
die PK schon gesehen? Nein, aber gefühlt war er durchaus gelb-rot gefährdet.
Ja, er sagte, er wollte mit dem Wechsel unter anderem von Artig Körperlichkeit und Laufstärke nochmal erhöhen.
Ja, das ist richtig in die Hose gegangen.
Ja.
Also das war übrigens auch der Tenor. Ich war ja mit sehr vielen Magdeburg-Fans unterwegs. Ich habe mich jetzt nicht mit denen unterhalten, aber ich höre ja die Gespräche dann. Das war auch der Tenor der Leute, dass diese Auswechslung von ihm und von Condé der Bruch, der endgültige Bruch im Spiel war. Ich meine, Fortuna war in der zweiten Halbzeit generell überlegen, aber dann standen sie nur noch hinten drin. Also dann war es ein Handballspiel um den Magdeburger Strafraum. Ich will jetzt mit dem Lob nicht gleich so mittendrin schon kommen, aber wir machen ja eh hier jetzt
wir
nicht mehr
ja
so
auch ganz ordentlich
den Spielfilm. Nein, ich wollte darauf hinaus, Magdeburg, haben wir ja letzte Woche noch gesagt, ist die Mannschaft mit dem größten Ballbesitz in der zweiten Liga.
Ja.
Die Statistik heute sagt 60-40 zugunsten von Fortuna. Wir haben den FCM im eigenen Stadion da ballbesitztechnisch durchaus dominiert und ich behaupte mal, das gelingt nicht so vielen Mannschaften.
Wenn wir Bruder von Schweinsteiger als Trainer hätten, Tobias, würde der jetzt sagen, wir haben den FCM decoded.
Ja, dazu kommen wir dann jetzt. Also ich denke, die erste
Halbzeit. Darf ich kurz vorher noch was anfragen, weil du eben sagtest, du hörst ja den Leuten zu.
Ja.
Das war jetzt mein Stichwort. Im Fernsehen hörte es sich zwischendrin tatsächlich so an, als würde der Stadionsprecher die Fangesänge mit ansagen. Ist das so gewesen? Also das haben Henrik und ich beide, aber dann war das eine ganz absurde Mikrofoneinstellung von der PA, von den Magdeburger Ultras, weil das hörte sich wirklich so an, als würde der Stadionsprecher so, und jetzt werden wir doch mal alle singen dieses folgende Lied.
Auf keinen Fall, nein, nein.
Wer hätte mich auch gewundert, aber es hörte sich tatsächlich so an.
Das einzig Schöne war, nach dem 2-1 war ihm die Enttäuschung wirklich anzumerken. Ja, das 6-2-1 für Fortuna Düsseldorf.
Ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Aber ich sag mal, wir kommen zum Ende der ersten Halbzeit, kommen wir ja besser ins Spiel.
Nein. Wir haben einen viel besseren Übergang, aber wir sind eigentlich auch mit der ersten Halbzeit mehr oder weniger durch. Aber wir sprechen ja gerade über die Fans und die Fangesänge im Stadion. Ja, und eigentlich ist das doch wunderbar, wenn wir, das haben wir nämlich letzte Woche unbewusst auch schon so gemacht, wenn wir das Spiel, wenn wir Woran hattet gelegen, mit einer anderen kleinen Rubrik zur Halbzeitpause unterbrechen. Und zwar
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, hallo, willkommen zu Andis Pyro-Ecke. Ich bin's, Andi.
Stopp. Was? Du bist überhaupt nicht Andi.
Ja, okay. Was hast du denn da heute Schönes im Stadion so gesehen, Andi?
Ja, okay, dann mach.
Doch, du hast das Bild ja gesehen. Es gab eine Choreo, ne?
Ja, ich habe das Bild gesehen. Es gab eine Choreo.
Eine Mini-Choreo, so habe ich es bei Instagram genannt.
Unter dem Motto durch das ganze Land. Ein Spruchband hatte mit, ich glaube, einer waldähnlichen Kulisse sozusagen unten dran gemalt. Zumindest sah das für mich so aus.
Ja, genau.
Und,
so Landschaft halt, ne?
Genau, es hat eine Menge gebrannt zwischendrin. Also vor dem Anpfiff.
Allerdings, vor dem es Anpfiff hat auch geknallt nach dem 2-1. Ja, da gab es ein paar China-Böller.
Ah, okay. Nee, vor dem Anpfiff konnte man tatsächlich in der Kameraeinstellung nur sehen, dass es aus der Düsseldorfer Ecke wohl eine Menge Rauch gab. Und es gab, glaube ich, auch zwischendrin eine Menge Rauch. Aber vielleicht ist es tatsächlich günstiger, wenn du mal mich spielst und jetzt mal erzählst, wie das denn so war.
Ja, nee, so viel gibt es da gar nicht hinzuzufügen. Da wurde also weniger Rauch aus meiner Sicht, sondern tatsächlich mehr Seenotrettungsfaxeln, ja, aus der Dose.
Können wir nochmal das Seenotrettungsfax abschicken?
Ja,
das
genau. Fackeln, die wurden gezündet. Das Lustige war, man hat das Zünden gehört, also es hat irgendwie gehalt von der Decke, also man hat immer gehört,
es zischt immer so schön,
und dann ging es halt los. Man konnte das sehr gut hören. Ja, und das passierte vor allem natürlich in der zweiten Halbzeit. Und wie gesagt, es wurde auch geböllert. Es gab einmal einen richtig lauten Böller. Vielleicht hast du da auch gerade gejubelt, so wie ich gerade eben. Ich musste mich ja sehr zurückhalten. Was ich aber auch sagen wollte, ich wollte ein paar Takte zum Magdeburger Publikum sagen. Prinzipiell ist ja die Warnung von der Fortuna auch herausgegeben, dass man im Stadion oder in der Stadt Magdeburg nicht in Fanklamotten herumlaufen sollte. Ich habe auch tatsächlich keinen Menschen in Fortuna-Klamotten heute gesehen. Ich war ja, also außer natürlich die Leute im Gästeblock von weit weg, aber in der Stadt niemand. Und auch ich selber habe mich als Fortuna-Fan natürlich nicht zu erkennen gegeben. Das ist leider vor allem, das ist kein Vorurteil, sondern wirklich ein Erfahrungswert bei ostdeutschen Vereinen der Fall. Prinzipiell ist es ja auch positiv, wenn man seinem Verein gegenübersteht und man muss ja auch die anderen Fans nicht alle gut finden und sowas, aber dass man Leute halt bedroht oder ihnen vielleicht Sachen sogar klaut, das ist alles in der Vergangenheit in Magdeburg auf jeden Fall vorgekommen, davon habe ich gelesen, das ist natürlich zu verurteilen. Having said this, man darf es aus meiner Sicht das Publikum trotzdem nicht komplett über den Kamm scheren und sagen, okay, das ist jetzt hier wie in Rostock oder Dresden. Gerade Rostock ist mir persönlich, wir haben jetzt diese Saison leider keine Rostock-Folge, weil ich erkrankt war, aber ist mir tatsächlich durch ein Publikum aufgefallen und auch die Aktionen des FC Hansa Rostocks, wie zuletzt dieses unsägliche Statement auf diese Choreografie, wo sie ein Interview geführt haben mit einem vermeintlichen Sozialarbeiter, der die Leute damals betreut hat und mit ihnen in den Heimen gesessen hat und der ja diese Choreo als gar nicht so schlimm empfunden hat. Es ist sehr schön, dass dieser deutsche, alte, weiße deutsche Mann vermutlich das gar nicht so schlimm fand. Das ist so, wie wenn Karl-Heinz Rummenigge sagt, dass der Kuss dieses spanischen Funktionärs für die Frauenfußballweltmeisterin aus Spanien ja halt einfach ein Küsschen war. Das ist halt so grundfalsch, das zu tun. Und ich hole viel zu weit aus, das wäre schon durchaus klar. Aber wo es mir gerade einfällt, ich möchte das sagen, also dieser Verein Hansa Rostock ist wirklich problematisch, leider auch in der Führungsebene. Und das spiegelt sich wieder in den Leuten, die da ins Stadion gehen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Klar, du kannst den Leuten nicht hinter den Kopf gucken, aber du siehst ja, welche Kleidung sie tragen, welche Frisuren sie haben bzw. nicht haben. So, das ist ein Problem. Ja, also Rostock hat ein Nazi-Problem. Das würde ich jetzt hier an dieser Stelle so formulieren. Magdeburg hat diesen Fanatismus auch, wie gesagt, das ist ja vorgekommen. Aber die Leute scheinen mir relativ normal. Ich habe jetzt eben nicht, ich sage jetzt mal, also natürlich gibt es in jedem Verein komische Menschen, auch bei Fortuna, ne? Aber ich hab jetzt nicht den Eindruck gehabt, hier ist Vater, Mutter, Kind, die Nazi-Familie im Stadion. Und was ich positiv finde, ist tatsächlich, die Stimmung ist relativ gut in Magdeburg und sehr auffällig, alle stehen. Also es gibt kein Sitzen während des Spiels in Magdeburg.
Ach krass, okay.
Und selbst in meinem Block. Und das wäre jetzt ja zum Beispiel in Düsseldorf undenkbar. Das heißt nicht, dass alle immer mitmachen, aber irgendwie fühlte es sich etwas lebendiger an.
Es gibt eine Dynamik.
Auf jeden Fall. Und auch die, also Fahnenschwenkerei und die Leute hinten auf der Tribüne im Heimbereich, das war schon ordentlicher Support. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Fernsehen rübergekommen ist, aber nee, das war schon in Ordnung.
Nee, das hörte sich schon gut an. Auch tatsächlich, es gab ja so FC Magdeburg Wechselgesänge, ja, wo sie irgendwie ihre Schals dann in die Höhe recken und sowas. Das hatte schon Bums. Also das war schon ein stimmungsvolles Ambiente da, würde ich behaupten.
Genau, aber die Fortuna-Fans also waren auch eben dauerpräsent. Ich saß natürlich auch an der Ecke sehr nah, aber ich fand den Auswärtssupport heute sehr gelungen. Und es gab ja auch die Belohnung dann dafür. Und um diesen Block abzuschließen sozusagen, fand ich auch im Nachhinein interessant, die Magdeburger waren weder sauer noch so richtig traurig. Ich hab ein Telefonat mitgehört von einer Frau. Ja, 2-1 verloren, aber war ja nur Pokal, war ja keine Punkte in der Liga. Ah, ja. Da habe ich schon gedacht, okay, die 1,7 Millionen und Viertelfinale wäre für euch jetzt nicht interessant gewesen. Interessant. Also irgendwie haben die Leute das so ein bisschen emotionslos tatsächlich dahin genommen. Ne? Also die Mannschaft wurde jetzt auch nicht ausgepfiffen, das wäre natürlich auch übertrieben gewesen. So schlecht war ja zumindest in der ersten Halbzeit Magdeburg nicht. Aber die Reaktion fand ich seltsam. Ne? Also wir fanden ja auch schon ein bisschen die Leute in Nürnberg so resigniert. Ne? Ja. Also die akzeptieren halt einfach alle, ja, Fortuna, die sind halt einfach zu stark, zu geil. Ne? Das ist einfach.
Wie war deine Stimmung zur Halbzeit? Also ich weiß, ich habe hier gesessen und habe dann mit meiner Familie in der Halbzeitpause tatsächlich zu Abend gegessen, wie man das so als guter Familienvater tut. Und fragte meine Frau mich auch so, und wie ist es? Ich sage, ja, ist noch nicht so gut.
Gar nicht mal so gut.
Als Linden. Aber, sage ich, ich gehe davon aus, dass sich jetzt in der zweiten Halbzeit auch durch eine Ansprache des Trainerteams, da wird noch was passieren. Also ich sage, ich gebe das nicht verloren. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir mit einer deutlichen Leistungssteigerung aus der Kabine kommen werden. Wie war deine Einstellung dazu?
Meine Einstellung war, die brauchen auf jeden Fall eine Ansprache. Denn also neben jetzt, sagen wir mal, den taktisch-analytischen Dingen, muss man auch sagen, also ich weiß, das ist immer so ein Stammtischgerede, aber ich habe das Gefühl, vielleicht gab es doch 2-3 Lobs zu viel nach den letzten Spielen. Die Mannschaft wirkte nicht ganz so präsent. Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass das so ein wichtiges Spiel war und dass sie deshalb nicht wach waren. Vielleicht war es die ganze Tatsache mit Anreise über Nürnberg und sowas. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie in der ersten Halbzeit auch nicht so wach waren. Also gefühlt waren die Magdeburger immer so ein Schritt frischer, schneller am Ball und auch gerade bei den zweiten Bällen und so. Und ich glaube, die brauchten einen Wachmacher in der Pause. Ich weiß, ich habe jetzt die Pressekonferenz noch nicht gehört, ob Daniel Thun dazu befragt wurde, was er denn in der Halbzeit gesagt hat.
Nee, die ist wenig spannend und dauert auch nur 5 Minuten.
Ja, wir waren ja auch nicht da. Also niemand hat Fragen gestellt. Ich hätte ihn gerne gefragt, ob er in der Halbzeit laut geworden ist. Mein Eindruck war, es war so eine Art Spiel, wo man die Mannschaft mal ein bisschen wach machen muss. Man muss sie jetzt nicht an die Wand klatschen, aber ne, so im Sinne von, Leute, ist ein wichtiges Spiel, macht mal. So eine der ernsteren Anstoß-2-Halbzeit-Ansprachen.
Ja, es gab nur natürlich eine ganz super Frage von dem Bildtypen aus Magdeburg. Ja, wie kann das denn sein, dass man, wenn man in Überzahl ist, vor dem 1:1 dann so ausgekontert wird?
Ja.
Ja, das was willst du da, haben wir halt leichtsinnig und nicht konsequent verteidigt. Schade. Genau,
aber machen wir es mal strukturiert. Also, wie gesagt, ja. mein Gefühl vielleicht abschließend war, also ja, hoffentlich kriegen wir die mal ein bisschen geweckt und vor allem kriegen wir das, was ich eben angesprochen habe, mit diesen Flanken in den Griff. Und das haben wir. Wir haben personell nicht umgestellt, auch taktisch gefühlt nicht. Ich glaube, es war wirklich eher so eine Feinjustierung. Also zum einen im Sinne von Hallo Wach. Vielleicht hat er sie mit dem Wasser bespritzt. und dann aber eben, dass wir die Außen zumachen von Magdeburg. Denn in der Zentrale, also ich fand Appelkamp lange Zeit nicht so gut. Hinten raus wurde er besser, aber ich fand, er hatte große Probleme. Tanaka auch in der ersten Halbzeit einer, also war bemüht, aber ihr wisst, wie das ist, Zeugniscode, wenn jemand bemüht war, Struktur ins Spiel zu bringen. Das alles wurde viel besser und insbesondere auch mit der Einwechslung von Johannesson, das muss man auch sagen.
Ja, Tanaka hatte viele, viele gute Ideen, fand ich,
ja.
Die dann aber aus den verschiedensten Gründen nicht funktioniert haben. Ne? Also mal war der Pass zu unpräzise, mal hat vielleicht der Mitspieler, der den Pass hätte erlaufen können, eine halbe Sekunde zu spät geschaltet und ist deswegen nicht mehr drangekommen. Mal waren Magdeburger Abwehrbein dazwischen. Also Tanaka, fand ich, wirkte halt so ein bisschen unglücklich. Ne? Hat viel, viel versucht, aber es hat echt wenig funktioniert.
Ja, aber nur in der ersten Halbzeit. Also in der zweiten Halbzeit fand ich ihn wirklich gut. Da ist er ja auch gleich, also kurz nach der Pause haben wir eine Ecke, da ist er beteiligt, da gibt es einen Nachschuss sozusagen und den dann der Weiß an den Pfosten köpft. Ne? Da war dann schon relativ klar, okay, das wird wahrscheinlich eine andere Halbzeit jetzt. Mhm. Und ein paar Minuten später sogar nur eine Minute später setzt er auch noch Cholles ein, der dann auch knapp so am Tor vorbeischießt. Das war alles so ein bisschen Startzeichen und Fortuna hat viel mehr Ballkontrolle übernommen. Wir hatten schon zur Halbzeitpause mehr Ballbesitz.
Es war auch viel, viel zielstrebiger. Ne? Es war richtig, okay, wir müssen jetzt hier was tun.
In der zweiten Halbzeit, genau. In der ersten war es das nämlich gar nicht. Gefühlt hat da Magdeburg uns immer unter Druck gesetzt und wir haben die Bälle ganz schnell verloren. Und wie gesagt, manchmal eben auch im Aufbauspiel, was immer sehr gefährlich war. Und in der zweiten Halbzeit ist aber Magdeburg nicht mehr in die Bälle gekommen. Da haben wir das strukturierter besser hinbekommen. Wie gesagt, also aus meiner Sicht gar nicht so viel umgestellt, sondern ich glaube, es war mehr so Justierung an den Stellschrauben, gerade auf den Außenbahnen, dass im Prinzip Attic und wer war auf der anderen Seite bei Magdeburg? Aber sie sind auf jeden Fall. Keine Ahnung, hilft dir nicht.
Ein anderer Spieler.
Amaechi. Die sind kaum
noch. Der wurde auch noch ausgewechselt.
Ja, genau, die sind auch kaum noch durchgekommen. Und tatsächlich haben wir es halt einfach besser hinbekommen, den Spielaufbau dann vor allem über die Zentrale bei uns allerdings zu führen. Also namentlich Tanaka, aber auch Engelhardt möchte ich da loben, der auch dann da deutlich besser agiert hat. Und ja, also ich würde sagen, so 70, 75 Minuten waren wir überlegen und haben aber auch hin und wieder auch schon Chancen gehabt. Aber in der Tat, aus meiner Sicht, die Auswechslung dann, also gerade von Attic und auch die von, ich glaube, Condé wird ausgewechselt, das ist dann in der 80. Minute, dann war es nur noch ein Spiel auf ein Tor. Vorher musste Ioa schon raus, der hatte ein Zipperlein. Du hast gesagt, er hat dann Schlag gekriegt, für mich sah es so aus, als...
Ja, es gab eine Situation, wo er in Zweikampf geht und dann so Oberschenkel an Oberschenkel, Knie, weißt du, so klassische...
Okay.
Klassischer Kontakt zwischen den Oberschenkeln. Also danach ist er dann, hat sich hingesetzt und hat sich auswechseln lassen. Keine Ahnung, ich habe jetzt noch nichts finden können zwischenzeitlich, was es gewesen sein könnte.
Aber Jastrzemski kam für ihn und nehmen wir es vorweg, er hat das gar nicht so schlecht gemacht als Linksverteidiger. Natürlich, weil es dann aber auch eine Phase war, in der Fortuna schon klar besser war und er nicht immer so viel gefordert war. Aber ich fand es einmal süß, da hat irgendein Magdeburger Spieler sich den Ball weit vorgelegt und wollte ins Laufduell mit Jastrzemski. Ja. Da habe ich dann doch innerlich sehr geschmunzelt. Ich konnte ja äußerlich nicht schmunzeln, sonst hätte ich bestimmt Haue gekriegt.
Ja. Ich habe mir das notiert, so eine wilde Schlussphase war es dann irgendwie. So 82. Minute habe ich das aufgeschrieben, aber zu dem Zeitpunkt halt immer noch ein bisschen zu unpräzise, ein bisschen zu ungefährlich, immer ein Stock dazwischen. Also wir waren mächtig am Drücker.
Ja, also Magdeburg ist nur noch, wenn, über Umschaltmomente zu Chancen gekommen. Ich kann mich an einen Schuss erinnern, den Niemczycki ziemlich gut hält, der oben rechts in den Winkel geht, ich glaube von Condé, vor seiner Auswechslung.
Ja, so ein Weitschuss, ja.
Ja, und den klärt er zur Ecke. Da ist Niemczycki wirklich gut. Also er hat eine echt gute Sprungkraft, finde ich tatsächlich.
Ja, ich finde das total abgefahren. Niemczycki hat so eine ganz eigene Sprungphysiognomie.
Ja, ne?
Der geht so in die Überstreckung rein. Ich finde, der geht immer so in so halb in die Brücke rein. Der biegt sich wie so ein Flitzebogen durch. Das macht Kastmeier gar nicht. Kastmeier ist so einer, der sehr mit einem sehr gerade gestreckten Körper fliegt.
Ja.
Und dem Schitzke geht immer so in die hier ist.
Ja, so eine Schnellkraft.
Thorsten kann sehen, was ich jetzt hier gerade alles mache, aber
ja, leider.
Ich mache quasi, ich bin hier gerade kurz in meinem Keller wie ein Niemczycki gesprungen, um Thorsten das einmal zu zeigen.
Ja, ja, und hat einen Ball dabei gefangen, genau.
Ja.
Und sich den Rücken gebrochen. Naja, und Johannessen kommt da auch noch für Klaus. Klaus nicht so gut heute. Also den fand ich auch in der zweiten Halbzeit. Also von ihm kam nicht so viel. Und das hat sich dann eben anders aufgestellt. Apfelkamp ging auf die Rechtsseite dann in dieser Phase und wie gesagt, Johannesson kam ins Spiel. Da wurde es schon besser und wie gesagt, in dieser wilden Schlussphase, da kommen dann eben auch noch, also da haben schon vorher, gibt es mal wieder Chancen, Tanaka hat da einen guten Schuss und dann geht Tjuden dann letztendlich in der 85. Minute all in. Niemic kommt und Ginczek kommen für Cholis und Tanaka. Cholis, in der zweiten Halbzeit fand ich ihn durchaus ein Faktor, also ich fand ihn besser als Klaus.
Ja, besser, ja.
Er hatte auch immer mal wieder Chancen, die auch abgeblockt wurden, so wie die Chancen der Magdeburger in der ersten Hälfte, die teilweise wirklich groß waren, aber immer zum Glück. De Weis hat, wie ich finde, wirklich ein gutes Spiel da hinten gemacht, auch Siebert
aber auch.
Auch, die haben in letzter Instanz meistens dann doch noch einen Fuß immer einen Stock dazwischen gekriegt. Und ja, aber Tjung geht all in, 85. Minute und ja, willst du das Tor beschreiben, den Ausgleich?
Ja, Johannesson schnappt sich im eigenen Abwehrdrittel oder ungefähr so da den Ball und kann einen Sprint anziehen quer übers halbe Feld, wird von zwei Magdeburger Spielern dann sogar noch in die Zange genommen, aber schafft es, einen wirklich guten Ball auf halbrechts außen auf Jona Nimic zu spielen. Und Nimic nimmt den Ball an und knallt ihn dann so aus, ich würde behaupten, 14 Metern halbrechter Position.
Würdest du das behaupten oder der Kicker-Ticker?
Nee, ich habe, ohne Scheiß, ich habe nichts offen hier. Nee,
ja,
ich
sehr gut.
Nichts offen, ich schwöre es. Das ist
14 Meter, ja.
Nicht schlecht, ja. Also das war jetzt meine Schätzung, halbrechte Position, 14 Meter. Und dann knallt er ihn. Ich habe woanders gelesen, er würde ihn in den Winkel schießen. Das sehe ich tatsächlich nicht so ganz. Das Ding geht, sagen wir mal so.
Ja, schon hoch, ne?
Ja, ja, schon auf Kopfhöhe am
Torhüter. Und der Winkel war halt ein bisschen spitz. Also es ist ja nicht so, dass er aus zentraler Position schießt, sondern eben aus
so Halbrichter. Nee, aber das Ding geht nicht in den Knick, so, sondern ja, es geht
unter die Latte.
Sondern, genau, es geht unter die Latte etwas seitlich versetzt neben dem Pfosten. Aber bockstarkes Tor, richtig schön, Vollspann, das Ding da reingezimmert. Und das war das erste Mal, dass unser Hund aufwachte aus seinem Schlaf, weil ich mich freute.
Ja, und ich hatte das genaue Gegenteil, alle um mich herum, Mann, das war doch klar. Und ich sitze da wirklich und muss in mich hinein mich freuen. Ich habe den Kragen meiner Jacke ganz hochgezogen unter die Jacke und ein breites Grinsen unter dem Kragen gehabt. Aber es ging ja sofort weiter im Prinzip, also nur 3-4 Minuten später, Magdeburg war jetzt wirklich am Schwimmen, auch vielleicht am Ende, also sie konnten noch nicht mehr zusetzen, obwohl sie die frischen Kräfte drin haben, aber es gelang ihnen kaum noch für Entlastung zu sorgen, das sowieso nicht oder überhaupt den Ball zu halten. Und dann gibt es halt eine Situation noch in der, wie vielte Minute war es dann? 92. also 90. plus 2. Ein Ball von Johannesson, so fast eine halbhohe Flanke von der linken Seite, die, man sagt es mal so schön, an Freund und Feind vorbeisegelt. gerade in der Mitte, ich glaube, es ist Bell, der im Prinzip am Ball ganz knapp vorbeispringt und der landet bei Niemic, der dann aus diesmal deutlich komfortabler Position, wieder eiskalt, also Junge, ist der Knipser. Abgezockt, wirklich. Knipser, ja. Mann, ist der Typ abgezockt. Eiskalt, flach in die lange Ecke den Ball, der ihm aus, ja, wie viel Meter waren es? In dem Fall 11, 12 Meter, ne? Aber ja, war halt 11, auch, 12. War ein bisschen Gewusel, war schon da, so ist nicht. Ja, und den Ball einschweißt, wirklich Explosion auf der Fortuna-Bank, ne? Die gesamte Fortuna-Bank, ja. Und also eine riesen Spielertraube um Niemic. Ich glaube, Ulf Blecker hat sich hingelegt, der ist ausgerutscht. Echt? Auf dem Rasen. Oh, okay. Ja, die wurde auch aufgeholfen.
Ja, natürlich schöne Geschichte, dass ausgerechnet Jonah Niemic, der vor einem Jahr im Pokal in Nürnberg das Tor nicht machen kann, weil er umgesenzt wird und dann hinterher den finalen Elfmeter verschießt, ja. Dass Jonah Niemic in diesem Jahr dann im Achtelfinale der Fortuna den Arsch rettet.
Das und, hat auch unser Zuhörer Uwe Is on Fire hat mir das über Instagram geschrieben. Ja, mhm. Ihr könnt unserem Instagram-Kanal auch Nachrichten schreiben und möglicherweise gehen wir darauf ein in der Sendung.
Shoutout.
Der schrieb das genauso auch, ne? Der Kreis schließt sich nach seinem ersten Pokalspiel damals. Kann er jetzt, naja, er macht ja quasi, also er holt 1,7 Millionen rein, ne? Also,
genau.
Da hat also sich die Nachwuchsarbeit bei der Fortuna doch mal bezahlt gemacht, würde ich sagen.
Ja,
freut einen natürlich enorm, auch für ihn. Entwickelt sich ja gerade, also die Dinge fallen gerade bei Fortuna an ihre Plätze. Das ist ja wirklich, es ist ja fast traumwandlerisch, wie selbst jetzt heute also ein Spiel, was anfangs wirklich schlecht war. Ich sag jetzt mal, in 80%, 90% der Saisons verlieren wir das. Und ich habe diese Spiele auch erlebt, wo wir sang- und klanglos dann mit 1-0 aus dem Pokal ausscheiden oder sowas. Aber wir haben aktuell wirklich eine Phase, es läuft. Es ist, wir haben eine goldene Woche, die wir am Ende krönen können. Denn danach passiert nichts mehr. Die Fortuna dreht das Spiel in der Nachspielzeit.
Jubel allenthalben.
Ja.
Also außer bei allen Magdeburgern.
Genau, aber riesiger Jubel wirklich bei Fortuna. Auch auf dem Platz. Alle Spieler sich wahnsinnig gefreut. Und man merkt, das Selbstvertrauen steigt. Also das merkt man in der Mannschaft. Im Nachhinein, wenn man die Statistik anguckt, ist der Sieg dann auch verdient. Klar kann man sagen, ist ein bisschen glücklich, weil es in der Nachspielzeit erfolgt ist. Aber Fortuna war in der zweiten Halbzeit dann auch klar besser. Und die Werte sagen es halt auch.
Ich hätte auch, also wenn wir dieses 2-1 nicht geschossen hätten in der Nachspielzeit, ne, bei dem 1-1, als das gefallen ist und so wie Magdeburg vorher agiert hat, war für mich vollkommen außer Frage, dass wir eine Verlängerung positiv für uns gestalten würden. Da gab es für mich überhaupt gar keine zwei Meinungen zu.
Genau, und 21-12 Torschüsse sprechen aber auch da eine deutliche Sprache. Passquote von 80% gegenüber 75% bei Magdeburg und eben 60-40 Ballbesitz für uns bei zu Hause, bei einem der ballbesitzstärksten Teams. Das zeigt, dass das kein Zufall war oder glücklich hinten raus. Die erste Halbzeit kann man, glaube ich, soweit als Betriebsunfall einfach abhaken. Da würde ich jetzt nicht tiefergehende Probleme drin sehen. Eher natürlich darin, dass wir möglicherweise mit Ioa einen weiteren verletzten Spieler haben. Umso besser, dass wir nicht in die Verlängerung mussten und jetzt bis Sonntag auch im Vergleich zur letzten englischen Woche einen Tag mehr Pause haben zum Holstein-Kiel-Spiel. Ach, das ist jetzt eigentlich so eine schöne Überleitung, ne? Könnten wir eigentlich direkt darauf eingehen. Wir haben ja auch noch ein anderes Thema, aber sollen wir vielleicht einfach jetzt, ja, sollen wir einfach Kiel machen? Das andere Thema, glaube ich, handeln wir auch gleich relativ schnell noch ab.
Ja, da machen wir doch Kiel, Thorsten. Du bist doch bestimmt extrem gut vorbereitet auf Kiel, oder? So wie ich dich kenne?
Ja, natürlich. Rauf und runter habe ich sie mir angeschaut. Ja, Holstein-Kiel aktuell.
Spitzenspiel. Holstein-Kiel, Spitzenspiel.
Ja, so sieht's aus. Holzbein-Kiel, haha. Ja, der Tabellenzweite kommt nach Düsseldorf zum Tabellenvierten zu Gast. Das ist in der Tat ein Spitzenspiel und wie ich gehört habe, auch im World Feed, das heißt auch im Ausland. Selbst unser Freund in London, den wir jetzt ja im Zug aus Nürnberg kennengelernt haben, kann dieses Spiel gucken, wenn er denn ein Abo hat auf die zweite deutsche Bundesliga. Ja, Holstein Kiel bisher eine erstaunlich gute Saison. Erstaunlich sage ich deshalb, weil sie diesen Sommer wirklich einen relativ großen Umbruch hatten in ihrem Kader. Und typischerweise geht sowas ja normalerweise einher mit einer gewissen Findungsphase, die Mannschaften brauchen, um in einer neuen Konstellation wieder erfolgreich zu sein. Tatsächlich ist es bei Holstein Kiel kaum der Fall gewesen. Um mal kurz darauf hinzuweisen, wer Kiel so verlassen hat, durchaus keine unbekannten Namen. Wir reden von Fabian Reese, der jetzt ja auch bei Hertha BSC groß aufspielt. Sehr wichtiger Mann auf der linken Seite und vor allem sehr schneller Mann. Hauke Wahl als Innenverteidiger, der jetzt auch Stammspieler bei St. Pauli ist. Dann mit Simon Lorenz, ein langjähriger Innenverteidiger. Alexander Mühling kennt man vielleicht auch noch, spielt jetzt zusammen mit Ruven Hennings in Sandhausen. Dazu Finn Bartels, der ewige Finn Bartels, Stefan Teska. Das sind alles Spieler, auch Alexander Ignowski, die Holstein Kiel in den letzten Jahren mitgeprägt haben, aber natürlich auch alle größtenteils über 30 Jahre alt waren. Das heißt, man brauchte diesen Kaderumbruch, um das Team zu verjüngen. Immer eben mit einem gewissen Risiko behaftet. Man hat doch die einen oder anderen jungen, talentierten Spieler dazugeholt. Nicht alle sind wirklich bekannt, muss man sagen. Also einige fangen an, sich diese Saison jetzt einen Namen zu machen. Ein Spieler, den vielleicht doch der eine oder andere auch für die Fortuna auf dem Zettel hatte, war Bamuaka Shimakala, der letzte Saison bei Osnabrück ja sehr groß aufgespielt hat und auch am letzten Spieltag beim Aufstiegsspiel beteiligt war. Gerade der hat es aber gar nicht so sehr geschafft, sich durchzusetzen bei Holstein Kiel. Anders zum Beispiel schwedischer Innenverteidiger Karl Johannesson, der eine starke Saison spielt. Aber insgesamt im Sommer eher aus meiner Sicht unbekannte Spieler, also zumindest Spieler, die man jetzt so aus dem Profibereich dann eher weniger kannte, verpflichtet. Es sind aber natürlich auch noch ein paar Leute da geblieben, keine Frage. Und da sticht vor allem im Mittelfeld das Dreieck hervor mit Skripski, Steven Skripski, den wir ja auch noch hier kennen, mit Louis Holtby und Sander, der mittlerweile auch Kapitän ist. Dazu Friede Arp, das große Jahrhunderttalent des HSVs und der ehemalige Bayern-Spieler, hat jetzt wirklich nach Jahren der Diaspora in Kiel, also bestimmt jetzt nach 2 oder 3 Jahren, scheinbar endlich die Kurve gekriegt und fängt jetzt auch an, gefährlich zu sein. Auf der rechten Seite Porat, ein wichtiger, interessanter Spieler. Insgesamt Kiel, wie fast alle Teams in der dritten Liga außer uns, mit Dreierkette unterwegs.
Zweiten Liga,
ja. Naja, es ist spät, ne? So eben auch Holstein Kiel, also klassisches 3-5-2, also typischerweise mit 2 Stürmern, eben Friede Arp und Pichler. Das funktioniert momentan auswärts wie daheim ziemlich gut. Man hat vor kurzem den HSV besiegt, jetzt ja auch zuletzt gegen Wien Wiesbaden gewonnen. Also schon mal 2 Teams, gegen die wir verloren haben. Das spricht dafür. Insgesamt weiß ich jetzt nicht, ob Kiel es bis zum Ende der Saison schaffen wird, bis ganz oben dabei zu sein. Im Moment hat man eben auch diesen Lauf und das Selbstvertrauen. Wie gesagt, ein Team der großen Namen ist es nicht unbedingt. Aber das kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere sich diesen Namen erst noch machen wird.
Ja, wenn es nach uns geht oder nach mir geht, dann werden wir auf jeden Fall nicht verlieren am kommenden Wochenende. Denn ich habe in meiner bewegten Fußballvergangenheit 4 Spiele von Holstein Kiel gesehen und habe noch keinen Punktverlust schon, aber ich habe noch keine Niederlage gesehen. Es waren 2 Unentschieden und 2 Siege dabei, alles Heimspiele, denn so wie Magdeburg ist auch Kiel ein blinder Fleck auf meiner persönlichen Fußballlandkarte. Aber
eine Andi-freie Zone.
Ja, aber Magdeburg wird es ja nicht mehr lange sein und auch für Kiel habe ich durchaus Pläne zum Ende der Saison, dass wir dort eine Reise dann hinmachen.
Wäre das letzte Auswärtsspiel, ne? Also,
genau, richtig.
Außer das, es gäbe eine Relegation.
Ja, aber ich würde gerne in Kiel einfach den direkten Aufstieg feiern.
Ja, oder so, ganz genau. Ja, ich war letzte Saison das allererste Mal in Kiel, da war ich alleine und hatte auch prompt einen Auswärtssieg gesehen. Also meine Auswärtsbilanz in Kiel ist makellos. Wie meine Heimbilanz ist, das weiß ich nicht genau, die dürfte aber deiner circa entsprechen, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, ansonsten hat Holstein Kiel 2 Punkte Vorsprung auf uns. Das heißt, mit einem Sieg am Sonntag. Ich muss immer überlegen, es ist wirklich irgendwie, die nächsten beiden Spieltage habe ich noch nicht verinnerlicht. Also mit einem Sieg am Sonntag könnten wir Holstein Kiel überholen und das wünschen wir uns doch alle.
Genau. So, und jetzt sollte man meinen, wir sind durch mit der Sendung. Aber da kam jetzt nach unserem letzten Podcast doch noch ein Thema auf die Agenda, das wir zumindest mal kurz, ich sag jetzt mal, kommentieren müssten. Denn es gab einen, Artikel, sie nennen es, ich habe es jetzt gerade vor mir, sie nennen es Analyse.
Ja, das ist ein sehr, sehr großes Wort für diesen Schund.
Auf dem Portal der Sportstadt Düsseldorf, D-Sports, einer hundertprozentigen Tochter von D-Live, welche wiederum...
Einer hundertprozentigen Tochter der Stadt Düsseldorf.
Welche wiederum unser Stadion betreibt, gab es eine Analyse. Fortunas Finanzdilemma. Dem Verein geht das Geld aus, schafft Fortuna die Wende. Ja, dieses Portal
ist... Wer hat das geschrieben?
Ja, Moment, dazu komme ich gleich. Das
klingt ja hochjournalistisch.
Ich möchte zu D-Sports generell was sagen. Es ist ein bisschen seltsam, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses Portals? Vermutlich den Düsseldorfer Sport zu präsentieren, positiv zu begleiten und, ich sag mal, für eine positive Grundstimmung zu suchen. Würde ich jetzt mal sagen. Also die Idee hinter so einem Portal ist ja... eine grundsätzliche, also es ist kein freier Journalismus, würde ich jetzt mal behaupten, das ist relativ klar. Wobei ich dazu anmerken muss, dass Norbert Krings, der früher bei der WZ geschrieben hat und ja auch freier Mitarbeiter beim Kicker ist, gelegentlich schon für die Sports geschrieben hat. In letzter Zeit glaube ich weniger, aber da können mich die Leute gerne korrigieren, falls ich da falsch liege. Und der ist jetzt für mich schon im Begriff eines unabhängigen Journalisten. Aber prinzipiell würde ich sagen, also dieses Portal ist nicht mit der Rheinischen Post zu vergleichen. Das ist, dieses Portal hat nicht einen journalistischen Auftrag, sondern dieses Portal hat einen marketingtechnischen Auftrag, oder? Würdest du meiner Analyse zustimmen?
Ja, sehe ich auch so, ne? Also, das ist, dieser Analyse würde ich zustimmen. So. Ich bin gerade, es gibt auf der...
Du liest gerade den Artikel.
Nee, den Artikel habe ich tatsächlich heute Mittag schon gelesen. Ich lese gerade das über uns, ne? Also, wir kreieren mitreißende Erlebnisse im Sport. Also, das ist tatsächlich, es ist eine Marketing-Homepage.
Natürlich, es ist eine
Marketing-Homepage. Machen wir es sehr kurz.
So, ne? Und also, das ist ja auch legitim. Und sie haben auch heute, glaube ich, einen Artikel über den Pokalsieg von Fortuna und so weiter. Oder DEG und so. Und das ist auch alles gut und schön. So, aber jetzt fand sich dieser Artikel, dessen Überschrift ich eben schon verlesen habe, am 3. Dezember, also Sonntag, wurde der veröffentlicht von Burkhard Hintsche.
Moment, der Name sagt mir doch irgendwas.
Naja, okay, der sagt uns jetzt nichts. Also ich kannte den Namen vorher nicht, aber ich habe natürlich relativ schnell gelernt, wer Burkhard Hintsche ist.
Achso, doch, ich kannte ihn tatsächlich vorher.
Ja, ja. Denn Burkhard Hintsche ist nicht, wie man vielleicht denkt, ein freier Journalist, wie Norbert Krings, den ich eben genannt habe, sondern er ist der Stadtdirektor der Stadt Düsseldorf.
Und außerdem noch Vorsitzender des Aufsichtsrates der D-Live GmbH.
Ah, was für ein Zufall. Und er ist offensichtlich, und ich zitiere nun Gianni Costa aus der Rheinischen Post, Nachwuchsjournalist.
Ja, also mit sehr wenig journalistischer Erfahrung. Denn wenn man seinen Artikel auf "Ja, da hört man ja und es ist ja wohl allgemein bekannt und in der Bild-Zeitung steht ja, Klaus Allofs verdient 750.000 Euro, dann fußt. Boah, ich sag mal, das ist schon im juristischen Sinne, würde ich jetzt sagen, Hörensagen, Einspruch.
Ja, also um vielleicht für die Leute, die den Artikel nicht kennen, also relativ lang, wie gesagt, er nennt sich Analyse. Das ist, ich finde, der Begriff Analyse wird generell sehr hochtrabend und auch inflationär verwendet. Ich finde es auch immer besonders toll, wenn bei so einer Halbzeit, wenn bei so einer Übertragung.
Die DVG-Halbzeitanalyse, da werden die Tore gezeigt.
Genau, und da wird nichts analysiert und auch nur über die Tore sprechen, der Ball kommt von rechts und Kopfballtor ist keine Analyse. Aber lassen wir das. Das führt jetzt zu weit. Also nur um es kurz zusammenzufassen, dieser Artikel gibt im Prinzip all diese Dinge nochmal wieder, die auch unser Freund, und neulich wusste ich den Namen nicht, Stefan Wiedon, der Vorsitzende des Sportausschusses der Stadt Düsseldorf aus der CDU. Im Prinzip fasst er diese Dinge nochmal zusammen und ja, ich weiß nicht, ob Herr Hinscher auf der Mitgliederversammlung war oder nur davon gehört hat. Er hat erstaunlich viele Insights von der Mitgliederversammlung, aber er gibt sie leider nicht alle vollständig wieder. Er gibt eigentlich nur die schlechten wieder, aber die guten hält er ein bisschen zurück. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob all die Sponsoren bei Fortuna für alle zum Beispiel über die Stadt Düsseldorf an die Fortuna herangetreten sind. Wir könnten zum Beispiel die Targobank, die ja lange bei Werder Bremen drin waren und wahrscheinlich Klaus Allofs sehr gut kannten, da würde ich jetzt mal sagen, da hat nicht unbedingt Stefan Keller die Tür zugeöffnet. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei Hewlett-Packard Enterprises aussieht, inwiefern da die Stadt Düsseldorf hat. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es die Provinzial war, und wie gut das mit der gelaufen ist, das wissen wir ja jetzt ja alle.
Ja, und dann, wenn man sich jetzt auch dann nochmal dieses Thema mit dem Weihnachtsmarkt und sowas anguckt, also die Argumentation beim Weihnachtsmarkt ist ja, ja, wir wollten denen eine mietfreie Bude zur Verfügung stellen. Und wir hatten ja vor ein, zwei Wochen ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die Fortuna es wohl durchkalkuliert habe und dann sagte, ja, das lohnt sich aber nicht, weil wir müssen da Personal hinstellen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt Weihnachtsmarkt jetzt nicht so das Kerngeschäft von Fortuna Düsseldorf. Ja, aber Rheinfeier hat das ja ohne Probleme gemacht. Ja, vielleicht ist es der NFL Europe auch scheißegal, wenn ja 10.000 Euro Miese machen, Hauptsache die kriegen ihre Marke
Promotion, irgendwie. Ja natürlich.
Genau, die kriegen ihre Marke da präsentiert, dann ist das vielleicht ein gelungener Schachzug für die, für Fortuna vielleicht eben nicht.
Also man kann natürlich, genau, also Fortuna hat ja auf der Mitgliederversammlung sehr gut dargelegt, warum diese Vorschläge Mumpitz waren. Ich glaube, Biergarten im Herbst bei 5 Grad oder lass es 9 Grad gewesen sein, das ist, was für ein toller Vorschlag, wie soll das Millionen einbringen?
Namensrechte so, Südtribüne, auch
ja,
schön.
Ja, genau. Also das waren Vorschläge, die wenig sinnvoll waren. Man kann argumentieren, dass die Fortuna so im Sinne von guten Willen zeigen, vielleicht auf was eingegangen wäre, vielleicht wäre der Weihnachtsmarkt stand, hätte man einfach mal machen sollen. Es wäre ja kein Verlust gewesen. Einfach um der Stadt auch zu symbolisieren, ja, natürlich, wir machen auch ein bisschen was. Das heißt, also ich will damit nur sagen, ist jetzt natürlich nicht alles falsch, was in diesem Bericht steht, aber es ist komplett einseitig und ich frage mich, wozu Warum? Soll das dienen? Was soll da Gutes aus diesem Bericht entstehen? Liebe Stadt Düsseldorf, liebe D-Life, könnt ihr mir das als Steuerzahler, der wird doch immer so gerne angeführt, könnt ihr mir das erklären? Denn ich zahle meine Steuern beim Finanzamt Düsseldorf Mitte, also ich bin hier durchaus betroffen. Das verstehe ich nicht. Hier wird einfach nur noch mal mehr Öl ins Feuer gegossen. Und ja, man darf auch von mir aus, da muss man nicht derselben Meinung sein wie jeder von uns zum Beispiel. Man darf auch Björn Bogarding kritisieren dafür, dass er auf der Mitgliederversammlung den Stein da ins Rollen gebracht hat. Aus welchen Beweggründen noch immer, womöglich, weil die Fortuna das Gefühl hat, es geht nicht wirklich weiter bei der Stadt Düsseldorf. Ehrlich gesagt, ich sehe auch jetzt als Außenstehender nicht, was die Stadt Düsseldorf gerade Großartiges für Fortuna leistet. Ich habe aber Stefan Keller bei der Fortuna für alle Pressekonferenz unserem Bürgermeister in die Kamera grinsen sehen und der vollmundig die volle Unterstützung der Stadt zugesagt hat. Nur Björn Bogarding hat im Grunde nur ausgesprochen, was viele von uns denken. Unterstützung fühlt sich irgendwie anders an. Ne? Und aber ich sage damit, es ist ja nicht so, dass die Fortuna sich hier perfekt überall verhalten hat und dass alle Punkte hier Mumpitz sind in diesem Artikel. Aber, und da Props to Gianni Costa bei der Rheinischen Post, der diesen Artikel wunderbar zerreißt. Also nicht, ich muss es so sagen, nicht jeder Artikel von Gianni Costa ist immer lesenswert, aber der Verriss dieser Analyse, ich mache gerade Häkchen in die Luft.
Lufthäkchen, ja.
Der Verriss dieser Analyse ist wirklich wunderbar. Und mir gefiel die Formulierung Nachwuchsjournalist wirklich ganz besonders. Er sagt dann aber auch in einem Meinungsstück dann, ja, dass dieser Konflikt gerade niemandem hilft. Da stimme ich ihm dann auch zu. Aber ich frage mich wirklich, was das denn jetzt soll. Die Fortuna hat sich einmal aus der Deckung gewagt auf der Mitgliederversammlung. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, es ist eine Mitgliederversammlung. Es ist nicht eine Pressemeldung der Fortuna gewesen, sondern das ist halt im Inner Circle sozusagen der Fortuna-Mitglieder kommuniziert worden. Natürlich mit der Kalkulation, dass durchaus nach außen geraten kann. Und da gab es ja schon vom Sportausschuss-Vorsitzende von Stefan Widon die Antwort drauf, die eben ja so holprig war wie jetzt das Stück hier von Burkhard Hintze, dem Stadtdirektor bei Tag und dem Nachwuchsjournalisten bei Nacht, wenn er die Stadt Düsseldorf rächt.
Ja, und für mich tatsächlich die Hauptfrage, in welcher Rolle schreibt er das Ganze? Ne? Also schreibt er es als Aufsichtsratsvorsitzender D-Live oder schreibt es als Privatperson, als besorgter Bürger?
Als Steuerzahler.
Als Steuerzahler, als Stadtdirektor, als ehemaliger Vorsitzender des Sportausschusses.
Als FC-Fan oder Gladbach-Fan oder so.
Man weiß es einfach nicht. Also was ist seine Rolle und hat er das in seiner, ich hoffe ja sehr, dass er das in seiner Freizeit geschrieben hat. Also nicht, dass er das jetzt irgendwie während der Arbeitszeit geschrieben hat und jetzt von den Steuerzahlern dieser Artikel bezahlt wurde. Also das wäre wirklich...
Schon wieder, wir Steuerzahler, wir Armen.
Da, die da oben, die glauben auch, sie könnten mit uns machen, was sie wollen.
Nein, aber um es abzuschließen, ich verstehe nicht, was das jetzt sollte. Ich verstehe nicht, was man sich davon verspricht. Was ist die Idee?
Was soll Gutes daraus passieren?
Den, wie ich finde, immer noch wichtigsten Partner für die Arena hier so vor den Bug zu hauen. Soll das eine Warnung sein oder was ist die Idee dahinter? Denn ich denke, das ist jedem ja wohl bei D-Live, bei der Stadt klar, dass wie einst von Joachim Erwin verkündet, mit einem Hallenskat-Turnier pro Jahr das Ding schon finanziert ist. Das ist einfach nicht der Fall. Und auch einmal Harry Styles und VOG-WM oder sowas reicht leider auch nicht. Die Fortuna wird benötigt, damit dieses Stadion ausgelastet ist und nicht zu einem größeren Verlustgeschäft Jahr zu Jahr wird. Und die Fortuna wiederum ist natürlich auf die Stadt angewiesen, damit sie da einen starken Partner hat. Aber ja, ich denke, man tut gut daran und da stimme ich dann eben auch dem Meinungsstück von Gianni Costa in der Rheinischen Post zu, wenn man vielleicht jetzt mal aufhört, sich gegenseitig immer der Schuld zu bezichtigen und Tatenlosigkeit und was weiß ich und jetzt wirklich sich mal wieder an den Tisch setzt und dann aber auch nicht nur redet, sondern dann bitte auch mal konkrete Handlungen, denn wir wissen auch, der Arena-Vertrag gilt nur für eine Saison, das heißt, es muss sowieso zur neuen Saison neu verhandelt werden und da wollen wir doch dann mal sehen, ob sich da nicht vielleicht auch eine Besserung beim Thema zum Beispiel Catering-Beteiligung und ähnliches bewerkstelligen lässt. Ja, das war der Downer am Ende, aber ich glaube, wir können es alle verkraften, oder? Mit der aktuellen Stimmung.
Wir plädieren, Gebrabbel Rot-Weiß plädiert für, setzt euch zusammen, seid wieder nett miteinander und macht was Ordentliches im Sinne der Fortuna und im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch schon wieder knapp anderthalb Stunden uns hier bei unserem regelmäßigen Gebrabbel oder Jebrabbel, wie der Rheinländer sagt, zuhören durften.
Ja, aber einem quasi Live-Bericht von vor Ort, also mehr Service geht doch nun wirklich nicht.
Genau, also wenn ihr das Gefühl habt, das, was wir hier machen, das hat Herzblut und macht euch Freude, dann macht uns eine Freude und gibt uns Sterne und bewertet uns und teilt uns mit allen euren Freunden, die sich vielleicht dieses Podcast-Projekt noch nicht angehört haben. Und lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat, sowohl über unsere Spotify in den Spotify-Folgen ist jeweils ein...
Was möchtest du sagen?
In unseren Spotify-Folgen ist jeweils ein Fragebutton, wie hat euch die Folge gefallen? Da gibt es immer regelmäßig sehr schöne Antworten drauf, also...
Zum Beispiel, coole Folge.
Coole Folge, beste Folge, die ich jemals gehört habe.
Wir freuen uns und es sind auch nicht nur Bekannte von uns, wir freuen uns auch, wenn fremde Leute das tun.
Genau, also es sind manchmal auch Bekannte von uns, aber nicht immer. Und wenn ihr uns ganz viel Freude machen wollt, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcasts zum Beispiel oder wo auch immer.
Und wir wollen euch ja auch ganz viel Freude machen. Ich kann verraten, wir haben noch, obwohl das Jahr nicht mehr lange ist und auch nicht mehr viele Spiele sind, aber wir haben schon noch ein bisschen in Vorbereitung für euch. Dazu späterer Stelle mehr, aber es mag noch ein paar interessante Überraschungen geben.
Genau, und mit diesem kleinen Teaser entlassen wir euch und uns, also uns in die Nacht, euch in wann auch immer ihr diese Folge hört, wann auch immer diese Folge von Thorsten fertig geschnitten und veröffentlicht sein wird.
Tja.
Und ich verabschiede mich mit den traditionellen Worten. Ich freue mich und ich schaue mal, was wird.
Tschüss. Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter. Das machen wir einfach nochmal neu.